damit niemand meint, ich hätte das Thema selbst erfunden und dieses Gebot ausgegeben, Geister zu prüfen ist geboten, lese ich aus 1. Johannes 4, 1 bis 3. Da steht es in aller Deutlichkeit. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. 1. Johannes 4, 1 bis 3. Wir betreten mit diesem Thema eines der schwierigsten Gebiete. Dieses Gebiet ist vergleichbar mit einem Feld voller Minen, das heißt Sprengsätzen, ein vermintes Schlachtfeld. Warum? Weil hier Licht und Finsternis in ihrer schärfsten Form und auch in ihrer verdicktesten Form einander gegenüberstehen. Paulus konnte schreiben, Satan verstellt sich zum Engel des Lichts. Das ist ein ganz gewichtiger Satz. Das heißt, das Satanische kommt fromm. Darum ist es so schwer zu durchschauen. Ich bringe ein biblisches Beispiel. Wir finden das beim Propheten Jeremia, Kapitel 28, Verse 1 bis 17. Jeremia und Hanania, da stehen einander zwei, ich sage es mal so, Propheten gegenüber. Ich lese die Verse daraus. In denselben Jahr im Anfang der Herrschaft Sedekias, des Königs von Juda im fünften Monat des vierten Jahres, ist also zeitlich eine ganz klare Festlegung, sprach Hanania, der Sohn Assurs, ein Prophet von Gibeon, zu mir, also Jeremia, im Hause des Herrn in Gegenwart der Priester und des ganzen Volks. Muss man sich einmal diese öffentliche Veranstaltung vorstellen. Im Hause des Herrn in Gegenwart der Priester und des ganzen Volks. Jetzt kommt Hanania. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen. Und ehe zwei Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen. Das heißt, der Hanania, der sagt genau das Gegenteil von dem, was Jeremia immer wieder verkündigt hat und dann auch betont und unterstreicht. Ich unterbreche jetzt, mach weiter, Vers 5, da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hanania in Gegenwart der Priester und des ganzen Volks, die im Hause des Herrn standen. Merken wir, das wird wiederholt, öffentlich. Und sagte, was? Hanania, du bist ein Lügenprophet. Das hätte er sagen können. Er hat einfach gesagt, Amen. Und er sagte Amen. Das heißt, Hanania, möge es so sein, wie du meinst. Der Herr tue so, der Herr bestätige dein Wort, dass du geweissagt hast, dass er die Geräte und so weiter, dass es positiv ausgeht. Wenn aber ein Prophet von Heil weissagt, ob ihn der Herr wahrhaftig, ist jetzt die Rede des Jeremia, ob er ihn wahrhaftig gesandt hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort erfüllt wird. Prophetie wird bestätigt durch Erfüllung, ist ja klar. Jetzt geht es aber weiter. Alles noch öffentlich. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbrach es. Ein hölzernes Joch. Er hat damit in einer Anschauungspredigt gewissermaßen gezeigt, das Joch des Königs Nebukadnezar ist auf den Nacken des Volkes Israels und des Königs gelegt. Jetzt kommt der Prophet Hanania daher, Nimm dieses hölzerne Joch, zerbrach es. Und Hanania sprach in Gegenwart des ganzen Volkes: Hört, so spricht der Herr, sagte Hanania. Ebenso will ich zerbrechen, dass noch Nebukadnezars des Königs von Babel ehe 2 Jahre um sind und es vom Nacken aller Völker nehmen. Da hätte jetzt der Prophet Jeremia aufstehen können und sagen: Mann, also das, was du sagst, das stimmt doch hinten und vorne nicht. Der spricht, so spricht der Herr, und Jeremia doch auch, so spricht der Herr. Ja, was stimmt denn jetzt? Es kommt der lapidare Satz: Und der Prophet Jeremia ging seines Wegs. Er hat es nicht auf eine öffentliche Auseinandersetzung und Diskussion angelegt, sondern er ging seines Wegs. Aber das Herrn Wort geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Hanania das Joch und so weiter, das Wort des Herrn an Jeremia jetzt: Geh hin und sage Hanania, so spricht der Herr: Du hast das hölzerne Joch zerbrochen, aber du hast nun ein eisernes Joch an seine Stelle gesetzt. Denn so spricht Gott, der Herr Israels. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hanania: Höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt. Jetzt kommt die Retour-Antwort des Jeremia: Der Herr hat dich nicht gesandt, aber du machst, dass dies Volk sich auf Lügen verlässt. Darum spricht der Herr, hört jetzt bitte auf den Ausgang, darum spricht der Herr: Siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen. Dies Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. Schlusssatz. Und der Prophet Hanania starb im selben Jahr im 7. Monat. Das Gebiet betreten wir mit diesem Thema, Geister zu prüfen. Stellen wir uns vor, beide stehen da als Propheten, das sind ja Botschafter. Und beide sagen, so spricht der Herr. Ja, wem soll man dann jetzt glauben? Das war ein biblisches Beispiel, ich bringe ein geschichtliches Beispiel. Im Jahre 1908 haben an der Bibel orientierte Brüder, maßgebliche Brüder der Evangelischen Allianz, ein Urteil gefällt über die damals ja in ihrer Spitzenfunktion sehr wirksame Pfingstbewegung. Und geistlich orientierte Brüder kamen zu dem Ergebnis, sie haben ein Urteil gefällt, so ein Geist von unten. 80, 90 Jahre später, das reicht da in unsere Erfahrungszeit hinein, 80, 90 Jahre später haben verschiedene Brüder, maßgebliche Brüder, mit Rang und Namen gemeint, man müsste jetzt endlich dieses Urteil von damals, 1908 getan, revidieren. Man kann doch das so nicht stehen lassen. Die Brüder haben es vielleicht gut gemeint, aber irgendwie hat die Zeit dagegen gearbeitet. Ja, kann man denn das? Kann man denn 80, 90 Jahre später sagen, das, was die mal damals geurteilt haben, das war falsch? Nur weil heute vielleicht andere Darstellungsformen sichtbar werden, gerade auch in dem ganzen Bereich der Pfingstbewegung. Brüder und Schwestern, warum macht es uns Gott so schwer? Versteht ihr? Auch in der Beurteilung der Pfingstbewegung. Auf der einen Seite geistlich an der Bibel orientierte Brüder. Und dann im Jahr 1980, 1990 oder 1995 veröffentlicht wurde das. Eine Reaktion auf das, was damals war. Das waren doch auch Brüder, die meinten, wir gehen vom Wort Gottes aus. Ja, was stimmt denn jetzt? Lieber Gott, warum machst du es uns so schwer? Was müsste man denn darauf antworten? Gott würde sagen, Mein liebes Menschenkind oder Gotteskind oder Glaubenskind, weil ich nicht bloß deine Bekehrung will, sondern auch deine Bewährung. Deshalb ist es so. Du sollst dich auf dem vermienten Schlachtfeld in dieser Welt bewähren. Du sollst dich auch in diesen letzten Konsequenzen, in diesen letzten Zuspitzungen bewähren. Bekehrung allein genügt nicht. Und zur Bewährung gehört das Prüfen, das Prüfen können. Wir müssen das erbitten, wir müssen das praktizieren. Darum also das Thema, Geister zu prüfen ist geboten. Dazu zwei Fragen. Erste Frage, warum das Prüfen nötig ist, ist eigentlich selbstverständlich. Ich nehme die Antworten aus dem Text, 1. Johannes 4. Erstens, weil wir nicht jedem Geist glauben sollen. So sagt es Johannes. Da überraschen eigentlich zwei Begriffe. Der eine, nicht glauben, und der andere, Geist. Weil wir nicht jedem Geist glauben sollen. Diese Ausdrücke überraschen deshalb, weil das, was Johannes schreibt, doch zu Gläubigen gesagt wird. Er sagt, er glaubet nicht einem jeglichen Geist. Sonst wird da den Gläubigen gesagt, glaubt, vertraut, bleibt auf dem Weg, sei darin tapfer, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Jetzt kommt der Johannes daher und sagt, glaubet nicht. Er meint natürlich nicht einfach die Ablehnung des Glaubens, das ist ja klar. Aber er meint, sei doch nicht einfach bloß leichtgläubig, sei nicht einfach bloß gutgläubig, das meint er. Lasst euch doch nicht jeden Artikel andrehen, und wenn er noch so fromm daherkommt. Machen wir doch auch nicht, als wenn die Vertreter an die Haustüre kommen und meinen, sie können ihren Artikel absetzen, da fragen wir doch auch kritisch, taugt was, wo kommt er her, ist die ganze Sache seriös oder will er bloß mein Geld? Also seid nicht einfach leichtgläubig, das meint Johannes. In Sachen Glauben sind auch Falschmünzer am Werk. Wisst ihr, und bis die Falschmünzer, ich komme auf den Gedanken später noch einmal, bis die Falschmünzer ja ihre falschen Münzen anbringen können, müssen sie ja geprägt werden. Falschmünzer am Werk, das meint nicht bloß Johannes, sondern das ist von Anfang an die Gefährdung für die Gläubigen gewesen, von Anfang an. Und der andere Begriff, der uns überrascht, ist Geist. Glaubet nicht einem jeglichen Geist. Wird das jetzt denn alles nebulös, Geist? Muss ich jetzt zu spiritistischen Sitzungen einladen, um Geistererscheinungen prüfen zu sollen? Dort macht man das ja, da erscheinen dann welche und reden dann alles Mögliche. Das ist nicht Erfindung, das ist nicht Spekulation, das passiert. Müssen wir das jetzt machen? Ganz gewiss nicht, lassen wir die Finger davon, bitte. Es geht nicht um das Prüfen von Geistererscheinungen, sondern es geht um das Prüfen von Geisteserscheinungen. Das ist was total anderes. Mit dem Wort Geist verweist Johannes auf die Innenseite einer Sache. Und das ist jetzt wieder typisch Bibel. Sie bleibt nicht einfach an der Oberfläche, sondern der Johannes sagt, bitte, lasst euch doch jetzt nicht einfach bloß vom Äußeren beeindrucken. Bleibt nicht bei dem hängen, was vielleicht imposant sich präsentiert. Seht nicht einfach bloß auf das Äußere, sondern fragt nach dem Quellgrund, nach dem, was dahinter steckt. Das meint er mit dem Begriff Geist. Die Innenseite. Wovon wird eine Sache gesteuert? Was ist der Quellgrund für das Reden und Handeln? Was sind denn die Motive? Kommt es wirklich aus Gott? Da gibt es schon Kriterien. Kommt es aus dem Menschen selber, weil er sich darstellen will? Oder kommt es gar von unten? Dabei sind das, was Johannes mit Geist belegt, ich sage noch einmal, es geht um die Innenseite, dabei sind das Menschen, Das sind Bewegungen, das sind Veröffentlichungen, das sind Bücher mit gemeint. Paulus hat es so ausgedrückt: Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Ich würde sagen, wir haben nicht nur. Denn nicht mit Fleisch und Blut, damit meint Paulus auch die Hintergründe. Aber diese Hintergründe kommen auch in den Vordergrund. Die personifizieren sich unter Umständen, die materialisieren sich. Da bleibt es nicht einfach bloß da hinten oder im Nebel oder was. Also prüfen ist nötig, weil wir nicht jedem Geist glauben sollen. Und das andere, weil viele Scheinpropheten ausgegangen sind, so erklärt es Johannes. Es sind viele Propheten, aber eben als Scheinpropheten ausgegangen. Propheten sind Botschafter, die haben was zu sagen, siehe Hanania. Und von Anfang an hat der Teufel dafür gesorgt, dass falsche Botschafter unter die richtigen gemischt wurden. Das ist eigentlich erschütternd, aber es ist eine Tatsache. Falsch geprägte Münzen wurden von Anfang an in Umlauf gesetzt. Jesus spricht hier von Mietlingen. Jesus selber von falschen Propheten, von Wölfen im Schafspelz, von Falschwirkern. Das sind alles Begriffe, die Jesus verwendet hat. Und der Paulus spricht von falschen Arbeitern, von falschen Aposteln. Das heißt doch in der Konsequenz bis heute, dass nicht jede Kanzel auch wirklich die biblische Wahrheit bringt. Sprich, das richtige Geld. Das muss man prüfen. Und als Gotteskinder, als solche, die die Bibel ernst nehmen, müssen wir nicht alles schlucken, was einfach da vielleicht groß und großartig ausposaunt wird. Müssen wir nicht. Dürfen wir nicht. Jetzt berührt sich der Vortrag von heute mit dem von gestern, nämlich mit der Aussage, weil die Gefahr der Verführung damit angekündigt ist. Die Scheinpropheten wollen an sich binden und damit verführen, wollen blenden und wollen damit täuschen, wollen einfach von dem echten und wahren und biblisch Zentralen wegbringen. Und das heißt dann Verführung. Wie habe ich gestern Abend gesagt? Verführung beginnt mit Führung. Das ist Auswirkung der Arbeiter Scheinpropheten. Paulus, ich muss das am laufenden Band biblisch belegen, will ich auch tun, Paulus kann schreiben im 2. Thessalonicherbrief: Gott sendet ihnen kräftige, die Übersetzung, oder wirksame. Da ist man auch überrascht, dass Paulus das wagt zu sagen, Gott macht das. Gott sendet ihnen kräftige Irrtümer. Da würde ich gerne ergänzen und sagen, diese kräftigen Irrtümer sind zugkräftige Irrtümer. Zugkräftig. Warum? Weil sie beeindrucken. Und das Ganze kommt als eine von Gott angeordnete, ich würde schon sagen, angeordnete und nicht bloß zugelassene Maßnahme. Warum ist es so? Ich wiederhole, weil Gott die Bewährung will. Sogar, das sagt jetzt Jesus, sogar Auserwählte könnten der Täuschung verfallen, sagt Jesus, wenn es möglich wäre. Und warum ist es nicht möglich? Jetzt bringe ich den Satz, den Schlusssatz von gestern Abend hier an. Wer wird bewahrt? Wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er. Deshalb ist es nicht möglich, dass auch die Auserwählten verführt würden. Das heißt aber nicht, dass Auserwählte sich einfach in den Clubsessel setzen können und sagen, der liebe Gott macht schon alles richtig. Das ist eine gefährliche Haltung. Aber hinter dem allem steht der Gott, der eben auch bewahren kann und bewahren will und die Seinen bewahren wird. Gar keine Frage. Dass es eine sehr ernste Situation ist, ist ja einleuchtend. Dass wir dazu aufgerufen sind, wachsam zu leben, zu prüfen, nur unter der Führung Jesu, der Verführung zu widerstehen. Und das Praktizieren ist ja auch klar. Jetzt kommt meine zweite Frage. Was ist zum Prüfen nötig? Ich weiß nicht, ob ihr auch schon die Beobachtungen, Erfahrungen gemacht habt. Ich habe sie gemacht, mehrfach. Menschen, Gruppen, Erscheinungen, Bewegungen, die man kritisch angefragt oder hinterfragt hat, haben oft so reagiert, dass sie beleidigt waren. Wenn man bloß eine Gegenfrage gestellt hat. Oder manche haben dann auch so reagiert, dass es hieß, ja, aber das ist doch lieblos. Das ist ein Satz, mit dem man Christen gerne in die Knie bringen kann. Denn wir sollen doch Liebe praktizieren. Ist doch ganz klar. Also jetzt wird gekontert und gesagt, als wenn man das hinterfragt und einfach bloß ein Fragezeichen setzt. Aber das ist doch lieblos, man kann doch so nicht vorgehen. Im Übrigen, das ist eine falsch verstandene Liebe. Wenn solche Reaktionen erlebt werden müssen, muss man doppelt ein Fragezeichen setzen. Denn wer sich nicht hinterfragen lässt, der ist schon fragwürdig. Merken wir, warum der Jeremia an dieser Stelle so zunächst weich reagiert hat? Amen. Möge so sein, lieber Hanania, großartig, was du hier dem Volk an Großem da zu sagen hast. Meine Botschaft war bisher immer anders, das hat dem König nicht gepasst und dem Volk auch nicht. Jeremia hat darunter schwer gelitten. Jetzt kommt Hanania, großartig, Amen. Und dann hat der Hanania nachgelegt, mit seiner Symbolhandlung, Zerbrechen des Jochs. Und dann hat Jeremia wieder so reagiert, er ging seines Wegs. Es gibt Situationen, wo Diskussionen gar nichts bringen. Was hätte es für eine Auseinandersetzung gegeben zwischen Hanania und den Jeremia, wenn die jetzt angefangen hätten, jeder zu sagen, aber ich habe recht, der andere sagt, ich habe auch recht. Und es soll das Volk entscheiden jetzt. Vielleicht gibt es da und dort Situationen, wo man seines Weges gehen muss und warten muss, bis dann Gott selber die Weiche stellt, so wie bei Jeremia. Er war auf dem Heimweg und da spricht Gott zu ihm. Und sein Prophetenwort fand Erfüllung, ganz klar. Also was ist zum Prüfen nötig? Da habe ich ein paar Punkte. Das erste: ein feines Hörvermögen. Wie oft hat Jesus gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das steht in unserer Bibel so oft, dass wir es schon fast nicht mehr hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Spitze doch deine Ohren. Es wird nämlich etwas gesagt. Oder es wird etwas geschrieben, oder es wird etwas gesendet, vom Wort zum Sonntag bis zu allen möglichen Sendungen. Das heißt, es wird etwas gesagt, das Innere enthüllt sich durch das Wort. Es hat einen Buchtitel gegeben, ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Der lautet so: Sprich, damit ich dich sehe. Es ist überdenkenswert. Sprich, damit ich dich sehe. Durchs Wort geben wir ja unser Inneres kund. Das passiert doch auch jetzt. Da könnt ihr schon ein Stück vom Leier ablesen. Sprich, damit ich dich sehe. Deshalb, wir müssen ein Hörvermögen entwickeln, weil etwas gesagt wird und durch das Gesagte wird das Hintergründige nach außen gebracht. Wie sagt das Johannes hier? Der Geist bekennt, sein Bekenntnis. Und Dadurch gibt sich der Geist auch zu erkennen. Das heißt, wir tun dadurch einen Blick in das Hintergründliche. Auf die Dauer wird und kann das Verkehrte, das Falsche, also Scheinprophetie, nicht unerkannt bleiben. Auf die Dauer. Woran ist das abzulesen? In dem bekannten Gleichnis Jesu vom Unkraut unter dem Weizen widerspricht er ja denen, die das Unkraut gleich am Anfang herausrupfen wollen, denn man kann den Taumelolch vom echten Weizen in der Anfangsphase nicht unterscheiden. Der ist scheinecht, der Taumelolch, biologisch jetzt gesehen. Deshalb sagt Jesus, lass beides wachsen bis zur Ernte. Da unterscheidet sich's. Das Echte hat Frucht, der Taumelolch hat keine. Und jetzt kommt die Trennung. Deshalb habe ich gesagt, auf die Dauer kann das Verkehrte nicht unerkannt bleiben. Unkraut wird in dem Gleichnis jetzt, in seiner Endphase als Unkraut erkennbar. Oder Jesus hat es an anderer Stelle so gesagt, da wo die Wölfe im Schafspelze und so weiter genannt sind, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Früchte sind doch das Endprodukt eines Reifeprozesses. Da kann man auch erst am Ende, so ganz stimmt es nicht, ob ein Apfel ausreift oder nicht, kann man schon im Vorhinein erkennen. Aber damit will ja deutlich gemacht werden, das Endprodukt zeigt, was Sache ist, an ihren Früchten erkennen. Feines Hörvermögen. Hören, lernen, was wird gesagt und was wird nicht gesagt. Das ist eine Methode, mit der man ganz schön, siehe gestern Abend, manipulieren kann. Was wird gesagt und was wird nicht gesagt. Dazu gehört wirklich ein feines Hörvermögen. Ludwig Schneider bringt ja seine Nachrichten aus Israel, Nahi, immer mit dem Untertitel, Nahi bringt auch das, was andere weglassen. Das ist journalistisch gut, ist gut gemacht und er versucht es ja auch, keine Frage. Aber auch seine Veröffentlichungen muss man prüfen und fragen, was da Sache ist, doch ganz klar. Und das wird er auch nicht ablehnen. Da sitzt er absolut nicht auf dem hohen Ross. Da ist von Jesus die Rede. Denkt man, wenn man in manchen Liedern dann das 10-mal wiederholt, das sind ja auch eine Art von Darlegungen oder Darstellungen heute, muss man fragen, ist es denn wirklich der richtige Jesus, um den es sich hier dreht? Ich war einmal in Ulm eingeladen zu einem Dienst, Verkündigungsdienst. Und da hat mir der dortige Kollege gesagt, in Ulm ist jetzt gerade so eine richtige Aufbruchswelle, es gab es ja mal. Und da sind verschiedene von seinen ihm anvertrauten jungen Leuten, noch Schulkindern, gekommen, haben groß ausposaunt, Jesus ist wichtiger als die Schule. Ja, also Schulkindern imponiert das. Denn da muss man immer richtig lernen und da kann es einem egal sein, ob man eine 5 schreibt, denn Jesus ist da wichtiger als die Schule. Ist das der biblische Jesus? Aber wisst ihr, das ist praktisch so abgelaufen. Und wenn man dann fragt, ist es der biblische Jesus? Sagt, ja, natürlich, auf die Bibel berufen wir uns ja. Dann muss man weiter fragen, ist es der ganze biblische Jesus? Denn da kann man den Jesus im Neuen Testament abkoppeln von dem Jesus im Alten Testament. Das kann man auch machen. Natürlich ist es falsch. Es geht um den ganzen biblischen Jesus. Da kann man im Sprachgebrauch verwenden, der Jesus von Nazareth. Ja, klar. es war der Jesus von Nazareth. Ob er dann in Bethlehem geboren ist, weiß man dann schon nicht mehr richtig. Und dann denkt man, da muss es doch stimmen. Das muss damit noch gar nicht stimmen. Ich habe den Eindruck, schon lange, dass wir auf diesem Gebiet mit großem und mit Größen geblendet und verführt werden sollen. Titel. Wenn einer den Doktortitel hat, dann muss es doch für den einfachen, sterblichen, normalen Menschenbürger doch eindrucksvoll sein. Also, denn der hat ja schließlich einen Doktor gemacht. Also, und wenn der dann eine Äußerung von sich gibt, die muss doch dann stimmen. Muss sie gar nicht. Und der Titel Professor ist ja genauso. Und ich habe den Eindruck, dass man wirklich auf geistlichem Gebiet meint, mit Titeln und mit Großem und mit Eindrucksvollem und einfach das, was sich äußerlich groß darstellt, präsentiert, die Wahrheit irgendwie zu unterstreichen oder zu befestigen. Ich hatte auch, habe den Eindruck, dass man da und dort mit einer großen Zahl prunken will. Wir sind doch nicht die kleine Herde. In der Zwischenzeit hat sich doch das Christentum entwickelt und ist zur großen Zahl geworden. Und wir sind doch wer und wir stellen uns dar und wir beeinflussen doch in der Welt und das alles. Was hat denn Jesus von Anfang an gesagt? Schmal ist der Weg und eng die Pforte und wenige sind ihr. Sagen wir, ja, na, damals natürlich, da war es so, aber heute. Es ist nicht gemeindemäßig, es ist nicht biblisch, wenn wir meinen, mit großen Zahlen und großartigen Titeln die Sache des Evangeliums irgendwie mehr unters Volk zu bringen. Das ist nicht gemeindemäßig. Also ein feines Hörvermögen. Was wird gesagt? Was wird nicht gesagt? Mit welchem Unterton wird es gesagt? Das ist nicht leicht. Also alles unter der Frage, was ist zum Prüfen nötig? Punkt 1 war das, ein feines Hörvermögen. Punkt 2. Ein scharfes Unterscheidungsvermögen. Jesus wird von den einen als der erste palästinensische Revolutionär bezeichnet. Aber wisst ihr warum? Weil er in Bethlehem geboren ist. Ich habe gestern Abend in einem Buch gelesen und bin auf eine Aussage gestoßen, die trifft das, was ich jetzt hier meine, ganz deutlich. Ich weiß nicht, ob uns der Name Hanan Ashrawi, eine gewesene Sprecherin der PLO, eine christliche Araberin, Ashrawi, ein Begriff ist, die in Sachen Israel ja manches gewagt hat, kritisch, sehr kritisch zu sagen, und obwohl sie eine israelische Araberin ist, aber sie hat da fürchterlich Kritik geübt. Die hat, so steht hier, sie als Liebling der Medien, die wird ja immer wieder gehandelt, auch bei uns. Sie ist einer legitimen Frage eines christlichen Journalisten folgendermaßen ausgewichen. Jetzt Antwort. Ich bin palästinensische Christin und ich weiß, was Christentum ist. Ich stamme von den ersten Christen der Welt ab. Und Jesus Christus wurde in meinem Land geboren. Bethlehem ist eine palästinensische Stadt. Bestimmt, er gehört zum Westjordanland. Bis dahin Zitat Ashrawi. Der Buchschreiber sagt jetzt, wie ihre anderen Aussagen, seien sie nun politischer oder anderer Natur, bestand auch diese Aussage aus einer Serie von kolossalen Lügen. Ashrawi ist eine Araberin. Und Araber kamen erst dann in das Land, als der Islam die Christen im Jahr 637 nach Christus besiegte. Alle ersten Christen waren Juden, wie Jesus selbst. Bethlehem lag in Judäa, im Land Israel. Matthäus 2. Die meisten von denen, die ihre schockierende Aussage hörten oder lasen, glaubten genauso daran wie sie selbst. Und dies trägt nur dazu bei, die israelische Präsenz im Land als Unrecht hinzustellen. Und der Ahmadinejad, wie heißt, die kann es immer nicht richtig aussprechen, der betont es ja bis heute, Israel gehört weg. Jesus für den einen ein Revolutionär und eine christliche Araberin als Abstammung von den ersten Christen. So wird verdreht. Es geht bei Jesus nicht um irgendeinen Jesus oder um einen kosmischen Christus, ist auch ein Ausdruck. Der kosmische Christus hört sich furchtbar fromm an. Also es geht nicht um irgendeinen Jesus, es geht auch nicht um irgendeinen Geist. Ich werde immer sehr hellhörig und stutzig, wenn es da heißt, das kann man immer wieder hören, wir müssen das im Geist der EU erledigen. Damit meint er die Europäische Union. Oder um es ein bisschen frömmer zu machen, ja, wir müssen das im Geiste Luthers machen. Das wäre ja eigentlich gar nicht schlecht, man würde sich auf den wirklichen Luther zurückbesinnen. Aber im Geiste Luthers? Oder habe ich die Methodisten im Visier, wir müssen das im Geiste Wesleys machen. Na, müssen wir denn das? Nein, im Geiste Gottes müssen wir doch das machen. Natürlich weiß ich, dass, was damit gemeint ist. Man möchte auf die Ursprünge zurückgehen, aber bitte nicht an einem Menschen festmachen, sondern es geht um den Geist Gottes, eben nicht um irgendeinen Geist. Luther und Wesley, alle waren fehlbar. Unterscheiden, ob der Geist den Vater und den Sohn ehrt. Das meint hier Johannes. Dass wir das prüfen sollen. Ich rede ja von einem scharfen Unterscheidungsvermögen. Oder ob das, was gesagt wird, den Hintergrund verrät. Ich möchte mich selber darstellen. Das, was Johannes hier als Kennzeichen deutlich macht, das ist heute ganz wichtig. Den Vater und den Sohn ehren. Den Vater im Sohn und den Sohn im Vater. Wisst ihr, dass das im Islam genau nicht geschieht? Nicht? Denn an der sogenannten Omar-Moschee oder Felsendom, das können die christlichen Touristen, meist ich auch nicht lesen, was da oben auf dem Fries steht, Allah hat keinen Sohn. Damit offenbart sich doch der Islam ganz eindeutig entschuldigt, ich sage das, als antichristlich. Nach dem Wort hier, da kann man Umarmungstendenzen machen wollen, wie man will. Das bringt es nicht. Ich sage es an dieser Stelle ganz deutlich, es geht nicht um Ablehnung von Menschen. Ist auch so ein Punkt, da komme ich nachher noch drauf. Dass wir immer meinen, wenn wir gegen eine Sache Stellung beziehen, wir würden immer gleich auch den Menschen ablehnen. Das ist auch in der Homo-Debatte so. Da geht es nicht um die Ablehnung von Menschen, um die Ablehnung einer Sache geht es. Allah hat keinen Sohn. Also Allah trennt sich ganz klar von dem Gedanken der Sohnschaft Jesu Christi. Ganz klar. Im Übrigen werden wir ja immer wieder konfrontiert mit Leuten, die sehr aktiv Koranverteilung machen. Ich habe nicht den ganzen Koran gelesen, aber die entscheidenden Punkte schon. Und habe auch festgestellt, dass im Koran der Kreuzestod Jesu eindeutig abgelehnt wird. Da ist das Kernstück des Evangeliums ganz klar herausoperiert. Und da meint man dann jetzt heute im christlichen Lager, ja, man müsste doch endlich und man muss doch das Gemeinsame sehen und was Gutes ist ja auch dran und so. Fragen wir ruhig, was wird denn hier auseinandergerissen? Fragen wir ruhig, wo geschieht Akzentverlagerung? Ich habe gestern Abend schon das Beispiel gebracht, will ich hier bestätigen. Es wird in unseren Tagen viel von Gemeindeerneuerung gesprochen, aber seit Jahren schon. Gemeindeerneuerung, will man da jetzt einfach die Zahl erhöhen? Oder was will man denn mit Gemeindeerneuerung? Ich weiß natürlich, was gemeint ist, aber ich sehe da drin einen falschen Zungenschlag. Es geht um Menschenerneuerung. Und ein Mensch erlebt Erneuerung, wenn er sich ganz klar bekehrt, weil er das Evangelium angenommen hat und den Herrn Jesus. So geschieht Erneuerung auch in unserer Welt, auch in unseren Gemeinden überhaupt. Nur so. Da müssen die Reformen geschehen und einsetzen. Und dann Visionen daherbringen als Begründung für Echtheit und Wahrheit. Dann ist es ja wirklich göttliche Herkunft, was per Vision kommt. Da hat der Paulus dazu Stellung genommen im Kolosserbrief. Ganz klar. Paulus sagt das Gegenteil. Ich habe einmal das miterlebt. Ich rede hier nicht einfach bloß so heraus und daher. Ich habe das mal miterlebt, wie eine Bildvision einer Gemeinde gebracht wurde. Das haben zwar nicht alle gleichzeitig verstanden. Ich kann sagen, das war während der Münchner Zeit und das war während einer Allianz-Wochenend-Mitarbeiterfreizeit. Also mehrere Gemeinden waren da zusammen. Und da kam eine, ich sage es jetzt einmal so, sogenannte Bildvision. Das hat beeindruckt natürlich und das haben dann nicht alle verstanden, dann wurde das nachher erklärt. Und wisst ihr, was ich dann dachte, nachdem das erklärt war? Dann habe ich in meiner Predigt mindestens 3 bis 4 Bildvisionen drin. Das sind Anschauungsbeispiele. Da sind heute Morgen schon eine ganze Ladung Bildvisionen über die Bühne gegangen. Nach dem, was dort als Bildvision verkauft wurde, aber dann natürlich, das ist was ganz Besonderes und das muss doch stimmen und das muss doch beeindrucken. Ich war mit diesem überhöhten Zungenschlag dann eine Sache verkaufen. Vergessen wir bitte nicht, antichristliche Verführung ist fromme Verführung. Also deshalb ein scharfes Unterscheidungsvermögen. Nächster Punkt, ein klares Urteilsvermögen. Irgendjemand hat den Satz geprägt, wenn alles gleichgültig ist, der Islam ist in sich stimmig, das Christentum natürlich auch, und dann kann noch der Hindu dazukommen und alle die anderen, die in sich sind ja alle stimmig. Und irgendwie muss man doch das Gemeinsame herausstellen, wenn alles gleich, auseinandergeschrieben, gleichgültig ist. Und jetzt kommt der Nachsatz und das stimmt. Dann wird alles gleichgültig. Das heißt, man kann sich dann an nichts mehr halten, dann ist nichts mehr fest. Da kann man alles laufen lassen. Klares Urteilsvermögen heute ist schwer geworden, weil so vieles undurchsichtig ist. Der Teufel hat schon immer die Nebelwerfer eingesetzt. Das gehört zu seiner Methode, zu vernebeln. Das Echte zu vernebeln, das Echte mit dem Unechten zu vermischen, durcheinander zu werfen. Deshalb wird es undurchsichtig. Zum Urteilsvermögen praktizieren gehört auch, dass man sich eine Zeit des Beobachtens gönnt. Dass man nicht einfach schnell, ich würde sagen je nach Veranlagung auch, oder je nachdem, was einer sehen kann oder sehen gelernt hat, dass man nicht schnell mit dem Urteil kommt. Zeit des Beobachtens, so wie Früchte Zeit brauchen zum Reifen. Aber wenn dann eine Sache ausgereift ist, muss man den Mut haben, ja oder nein zu sagen. Wir müssen bei dem Urteilsvermögen auch lernen, dass Beurteilen und Verurteilen zu unterscheiden. Das ist auch so ein Punkt, wo man durcheinander schmeißt. Wenn ich etwas beurteile, heißt es noch lange nicht, dass ich etwas verurteile. Und wenn mir verboten wird, eine Sache zu beurteilen, dann ist es von vornherein schon mit 100 Fragezeichen zu versehen. Ich muss beurteilen lernen, sonst werde ich halt zum Spielball. Und das Verurteilen ist dann das Endprodukt des Beurteilens. Also wir müssen beides lernen. Nach einer Zeit der Prüfung müssen wir sagen können, so nicht oder so ja. Wilhelm Busch, der Pfarrer Wilhelm Busch meine ich jetzt, der als Evangelist in Essen gewirkt hat, Jugendarbeit getan hat, der ein Verkündiger, ein klarer und entschiedener Verkündiger des Evangeliums war und der ganz sicherlich verstanden hat, mit Menschen umzugehen, auch in Rede und Gegenrede, mit jungen Leuten, der verstanden hat, zu reagieren, wenn Gegenwind kam. Der hat es abgelehnt, nach seinen Evangelisationsabenden zu diskutieren. Der hätte das können. Er hat es abgelehnt. Warum? Weil man mit dem endlos Diskutieren eine Entscheidung gerne hinausschieben möchte. Denn die Antwort eines Menschen auf den Anruf des Evangeliums heißt nicht diskutieren, sondern glauben, annehmen, ja zu sagen oder dann auch nein. Nicht endlos diskutieren unter dem Aspekt, ja, aber da ist doch auch was Gutes dran. Ist auch so ein Punkt heute. Ist doch was Gutes dran. Da kann man Faschingsveranstaltungen mit allem drum und dran, mit aller Unmoral begründen und sagen, ja, das macht man ja dann für einen guten Zweck. Ist ja was Gutes drin. Wir sind weit draußen. Also klares Urteilsvermögen. Ich habe noch einen letzten Punkt. Ergibt sich aus dem allem. Ein festes, entschiedenes Scheidungsvermögen. Das heißt, wir müssen den Mut haben, ja zu sagen, entschieden und klar, aber auch ebenso entschieden und klar Nein zu sagen. Ich habe ja gestern Abend das Beispiel gebracht, ich will mich da jetzt absolut nicht produzieren. Die Parole damals in München, wir gehen nach Berlin, weil das Stadion dort gefüllt werden sollte und war ja, die Meinung hat dann auch nicht funktioniert, das ganze Stadion in Berlin würde gefüllt. Wir gehen nach Berlin, da hat man groß geworben und ganz München sollte jetzt nach Berlin gehen. Ich habe gesagt, ich gehe nicht nach Berlin. Das haben wir bestimmt welche verübelt. Wenn ich von einer falschen Sache, von einer falschen Lehrmeinung, von einem falschen Bekenntnis überzeugt bin, durch Prüfen, durch Beobachten, durch die Zeit des Beobachtens, dann bitte davon trennen, dann den Mut haben, sich zu distanzieren. Paulus schreibt es in 2. Thessalonicher 3, Vers 14, dass wir auch uns von Menschen fernhalten sollen, das heißt den Umgang mit ihnen meiden, die eben am Falschen festhalten. Das kann schmerzlich sein. Aber das kann man und muss man unter dem Aspekt sehen. Sich von Menschen fernhalten, die das am Falschen festhalten, heißt nicht, dass ich die anderen abschreibe. Ich muss dann einen irrenden Menschen, einen Menschen auf dem falschen Weg, ich sage es mal jetzt so, entschuldigt jetzt die Formulierung, ich muss den Sünder um Jesu Willen lieben, aber als einen irrenden Menschen. Und seinen Irrweg jetzt nicht plötzlich sanktionieren. Sagen, ja, geh du nur deinen Weg. Na ja, das irgendwie wird es schon stimmen. Was ist zum Prüfen nötig? Ich sage nochmal meine vier Punkte. Feines Hörvermögen, scharfes Unterscheidungsvermögen, klares Urteilsvermögen, festes Scheidungsvermögen. Jesus Nachfolge ist ein Glaubensweg, kein Spaziergang, und es ist ein Glaubenskampf mit Waffen zur Rechten und zur Linken. Man kann schon darüber nachdenken, warum Paulus das so formuliert hat. Waffen zur Rechten und zur Linken. Das heißt, es gibt Gefährdungen von rechts und von links. Rechts ist fromme Verführung, links ist liberale Verführung. Auf beiden Seiten kann der Teufel prima spielen und seine Manöver durchführen. Deshalb mit Waffen zur Rechten und zur Linken. Ich schließe mit einem Beispiel. Ich kann und muss wieder unsere Münchner Zeit anführen. Dort waren wir auch 18 Jahre und haben vieles erlebt, manches auch erleben müssen. Da war eines Tages die Situation eingetreten, ich würde es so bezeichnen, ein schwarmgeistiger Einbruch in die Gemeinde. Eingefädelt durch eine Handvoll junger Leute, die bis dahin in der Jugendarbeit kräftig tätig waren, mitgearbeitet haben, zur großen Freude. Und klar, das lief alles ganz ordentlich, aber eines Tages war ein Zungenschlag drin, wo ich sagen musste, halten mal, so geht's nicht. Und ich weiß noch heute, wie es zu einer Konfrontation kam, wo mir ein junger Kerl, der mein Nein nicht akzeptieren wollte, offen ins Gesicht hinein gefragt hat, aus welcher Vollmacht heraus tun Sie das? Wirklich vis-à-vis war das. Dann habe ich es ihm gesagt, weil mich Gott berufen hat. 10 bis 15 Jahre später nach diesem ganzen Vorgang, das kam dann zur Trennung. Nach diesem ganzen Vorgang habe ich einen Brief bekommen, worin die Frau dessen, der mich so vis-à-vis gefragt hat, sich entschuldigt hat und eingesehen hat, dass das, was damals lief, falsch war. 10 bis 15 Jahre später. Paulus hat nicht gesagt, macht einen Spaziergang, einen wunderschönen Abendspaziergang, wenn ihr Christen sein wollt, sondern kämpft den guten Kampf des Glaubens. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, wir können es manches Mal nicht verstehen, wenn du uns harte Bewährungsproben zumutest oder auch zutraust. Aber wir dürfen dir zutrauen, dass deine Absichten letztlich immer positiv sind. So auch, wenn wir zum Prüfen in diese Welt hineingestellt sind, dass wir lernen, das Echte vom Unechten zu unterscheiden. Ohne deinen Geist geht es nicht. Ohne dein Wort geht es auch nicht. Und ohne deinen täglichen Beistand geht es auch nicht. Aber gerade darum wollen und dürfen wir bitten. Danke. Amen.